Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Ein Stück Börsengeschichte. Am 12. Juni ging SpaceX in New York an der Nasdaq an die Börse aufs Parkett und die Aktie ist von den $135 Ausgabepreis schnell auch über $200 gegangen. Ist das jetzt ein Mega-Erfolg oder gibt es nicht vielleicht doch einige Haken, zum Beispiel, dass das Unternehmen Milliardenverluste schreibt? Darüber spreche ich jetzt mit dem Börsenhändler der ICF-Bank, Patrick Antonio. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, hi, grüß dich.
Ein wichtiges Thema. Ich glaube, für alle war das wahrscheinlich wochenlang eins der großen Themen hier an der Börse. Bevor wir vielleicht in die Details gehen, man kann schon sagen, der IPO war ein Erfolg.
Definitiv. Also vor allem etwas sehr Großes, Auffälliges, was wir so auch erstmal noch nie gesehen haben. Da steckt natürlich eine gewisse Ironie dahinter, wo wir wahrscheinlich auch noch drüber sprechen werden, über der echten Bewertung. Also wie groß wäre da eine Blase und wie viel wird jetzt aktuell bezahlt? Aber was wir ganz klar sehen konnten, ist der IPO an sich großer Erfolg. Ich meine, da wurden 75 Milliarden eingesammelt und das bei einem sehr kleinen Anteil der Aktien, ja, dieser Free Float, der bei 4-5% in etwa liegt. Also das heißt, wir haben ja eine unglaublich hohe auch Bewertung des Unternehmens an sich. Ja, ich meine, zwischen 1,8 bis 2 Billionen, wo wir dann reingerutscht sind. Und das hat dann auch nochmal den Elon Musk zum ersten, ja, wirklich reichsten Mann der Welt gemacht, also von den Milliarden zum Billionen, dann zum Trillionen, das ist eben so eine Reise, die man da jetzt sich auch gar nicht mehr vorstellen kann von den Maßstäben und dementsprechend ein schönes Paradebeispiel zu sehen, dass da so eine gewisse Dynamik und Euphorie auch gewisse Bewertungen erstmal ignorieren kann.
Ja, wahrscheinlich der größte Gewinner dann, Elon Musk selber, der ungefähr 40% an SpaceX hält, ja. Und jetzt zumindest auf dem Papier dann der erste Billionär, also nicht, ja, nur Millionär, Milliardär, sondern jetzt schon Billionär der Welt wäre.
Richtig, genau. Deswegen auch die Witze, dass man sagt, bis zu seinem Tod kommt auch die Trillionen kommen. Ne? Aber genau, die aktuell sehr sportlich für ihn, aber auch nicht nur für ihn, sondern auch eben für die Anleger. Das war auch ganz interessant zu sehen, dass da jetzt eben nicht nur die großen Institutionellen mit dabei waren, sondern dass man auch eben ein gewisses Kontingent bereitgestellt hatte für die Privatanleger, dass da die auch ganz gut dabei waren. Ich meine, knapp 30%, die da mitgemischt haben. Und das eben trotz des geringen Anteils, den man eben wirklich mitzeichnen konnte von Anfang an, hat auch diesen Druck gezeigt, dass wir da bei $135 gestartet, also das war der Ausgebungspreis, aber wir sind bei $150 dann nochmal gestartet, haben in den ersten Tagen, wie man ja sehen konnte, dann so ein Lauf hin über die $200 gesehen, hat sich dann wieder so ein bisschen nach unten eingependelt. Das ist am Start erstmal, das muss ich erstmal finden, ne? Das sind wir auch selber gespannt als Händler, wo wird sich das Ganze jetzt über die Wochen hin entwickeln. Jeweils wird die Dynamik weiter aufgefasst, aber diejenigen, die sehr früh da einsteigen konnten zum IPO, die sind ja ganz klar natürlich auf der Gewinnerseite gewesen, sehr früh schon. Und jetzt wird sich natürlich zeigen, wie viele von denen waren eben diese Momentumstrader, die am Anfang einsteigen wollten, mitnehmen wollten und wieder so schnell wie möglich raus. Und wie viele davon werden wirklich, ja, mit der Perspektive drin stecken, ja, wochenlang drin bleiben, wie wird sich eben der Wert stabilisieren? Das ist jetzt spannend für uns.
Es wollten ja auch gerne viele deutsche Anleger was vom Kuchen abhaben. Ist natürlich schwer, da am Anfang mit dabei zu sein. Aber es gab ja auch Broker, die damit geworben haben und tatsächlich auch einige Aktien zuteilen konnten. Hast du auch in deiner Arbeit hier gesehen, dass da viel Bewegung drin war?
Ja, hier und da hat man gehört von Leuten, die das natürlich versucht haben, da ein Stück von Kuchen zu bekommen, also in der Zeichnungsphase. Aber ja, das ist natürlich, bei vielen hat es eben nicht direkt in der Phase geklappt, aber wie das halt so ist. Ich meine, man kann sich schon denken, dass natürlich so eine Verknappung der Exe herbeigeführt wurde, um dann eben Druck auf den Sekundärmarkt zu führen. Und den Druck haben wir auch sofort gesehen, von 150 auf über die 200. Und diejenigen, die da jetzt nicht direkt am IPO mitmachen konnten, gut, die haben ja die Möglichkeit, dann über die Börse zu handeln. Ich meine, gegebenenfalls dann auch bei Rücksetzern eine Chance zu sehen oder doch beim Ausbruch. Man muss natürlich bedenken, wie sehr ist man bereit, dann eben einen tendenziell hohen Preis in Kauf zu nehmen. Auf der einen Seite sieht man ja auf dem Screen ja nur die 150, 200, 250, aber wenn man das dann natürlich vergleicht mit einer ansatzweisen Bewertung, ja, dann sieht man, aufgeblasen ist es ja tendenziell schon, aber das kann einem, der einem Trend folgt, ja tendenziell ja auch egal sein. Wenn ein Trend nach oben läuft, muss das ja nicht zwangsläufig gleiche Wichtigkeit haben eben wie die Bewertung, aber der Zug ist nicht unbedingt abgefahren, wenn man das so will, aber der Zug, der kann in zwei Richtungen fahren.
Schauen wir mal auf die Haken. Vielleicht nimmt der Zug da schon eine andere Abzweigung. Ja. SpaceX hat allein im vergangenen Quartal $4.3 Milliarden einen Nettoverlust verzeichnet. Ist da doch die Bewertung, über die du auch gerade schon gesprochen hast, nicht sehr sportlich?
Richtig, also sportlich ist sie, aber halt in die andere Richtung. Also wie man sieht, also $4 Milliarden jetzt und vor allem haben wir ja schon knapp 40 Milliarden um den Dreh an kumulierten Verlusten. Das macht es natürlich nicht besser dafür, dass wir hier eine Rekordbewertung haben. Ja, wir sprechen von einem Unternehmen, das je nach Niveau natürlich, nach Aktienniveau zwischen 2 bis 3 Billionen wert sein soll und dann haben wir hier extreme Milliardenverluste, aber das muss man natürlich weiter aufspalten, ne, welche Bereiche innerhalb des Unternehmens dafür was sorgen. Und da sieht man ja auch ganz gut in der Kurzversion, dass natürlich Starlink hier immer noch der Generator des Geldes ist. Das heißt, hier knapp vom Gesamtumsatz auch knapp mehr als die Hälfte mit einnimmt und auch da die Gewinne herkommen, während eben der Starship-Bereich und auch der AI-Bereich eben noch die großen Verluste einsetzen. Und das sieht man auch ganz gut. Das ist ja diese Spekulation dahinter. Also man kauft hier ganz klar nicht den jetzigen Wert. Man ist bereit, scheinbar die jetzige große Verlustschwelle auch zu ignorieren, mit der Hoffnung, dass eben diese drei Sparten, besser gesagt diese zwei Sparten noch stärker erstmal in die starke Gewinnzone kommen können, dass wir eine Art Monopolcharakter weiter ausbauen können, dass eben Starlink eben noch weiter ausgebaut werden kann und eben auch XAI in die Gewinnzone katapultieren kann. Sehr viel Zukunftsmusik, grundsätzlich nicht ausgeschlossen, was man auch sehen kann, wenn man sich verschiedene Analystenmeinungen durchliest. Es gibt ja verschiedene Ranges, die sind sich in der Theorie auch einig. Nur was da die Pessimisten von den Bullen unterscheidet, ist, dass die Pessimisten sagen, dafür muss alles glatt laufen. Wenn die Bullen sagen, diese Konzepte, Monopolmarktherrschaft in den nächsten Jahrzehnten sehen sie kommen. Und das ist der Grund, warum viele bereit sind, ja, trotzdem jetzt schon so zu kaufen.
Ich erinnere mich, als ich an der New York Stock Exchange war, 2012, da war Amazon zum Beispiel jedes Quartal in der Verlustzone, auch Milliardenverluste. Und dann hat das eben gedauert, um das erstmal aufzubauen, zu investieren, um die Strukturen aufzubauen. Und heute macht Amazon auch Milliardengewinne und ist ganz weit oben mit dabei.
Genau. Gutes Beispiel, da gab es ja auch sicher Aussagen, ne, dass sich schon große da eingedeckt hatten zu einem noch teureren Preis, aber jetzt sieht man, hätte sich im Nachhinein auch gelohnt und hier ist das grundsätzlich nicht auszuschließen.
Wenn wir mal auf die Aktie schauen, jetzt wird sie ja frei gehandelt, also jeder könnte SpaceX-Aktien kaufen. Macht da ein Kauf jetzt Sinn oder sollte man vielleicht lieber mal abwarten und gucken, wo es hingeht?
Grundsätzlich sollte man meiner Meinung nach immer gucken und schauen, wo etwas hingeht. Das ist natürlich wahnsinnig subjektiv und bezogen auf den eigenen Ansatz. Also erstmal muss man sogar von Investition hin zum Trading unterscheiden. Ne? Beim Trading an sich, da gibt es ja auch nochmal die zwei Möglichkeiten. Bricht etwas bullisch nach oben raus, dann würde der eine oder andere kaufen, sagen, ich folge einem Trend, einem Strom, wenn andere sagen, das ist viel zu teuer, ich warte, bis unten ein gewisser Boden gefunden wurde. Jetzt aktuell ist es natürlich besonders schwierig, zwischen beiden zu unterscheiden, weil wir gerade erst gestartet sind. Ja? Also wir müssen erstmal schauen, welche Preise werden angenommen, welche werden abgelehnt. Da würde ich tatsächlich noch etwas abwarten und schauen, bevor natürlich eine gewisse große Summe langfristig rein investiert wird, weil man möchte ja auch wissen, was man holt. Interessante Werkzeuge gibt es dann natürlich auch schon mit Hilfe der technischen Analyse. Da gibt es zum Beispiel so volumengewichtete Preise, die kann man auch ankern sozusagen. Und das ist natürlich spannend bei Werten, die ganz frisch als IPO an den Markt kommen, dass man auch, ja, vielleicht nicht am ersten Tag, aber am zweiten Halbtag so einen geankerten volumengewichteten Preis eine Linie führen lässt und schaut, welche Preise werden dann eben auch gewichtet. Genommen, bin ich da eher drüber, bin ich da eher drunter. Das könnte einem tendenziell helfen, aber das Werkzeug muss auch so ein paar Tage laufen. Ne? Von daher da tendenziell nicht blind einfach irgendwas kaufen, weil es einfach viele machen, das will ich damit sagen. Es soll aber kein Ausschlusskriterium sein, sondern abwarten, bildet sich eine Stabilität, sehe ich da wirklich konkret Gründe, etwas zu machen, technisch gesehen zum Beispiel Grenzen oder Unterstützung, oder sieht man, dass die großen Big Player da noch mehr Geld reinpumpen, dann ist das tendenziell eine Überlegung wert.
In diesem Jahr wollen ja auch noch Anthropic und OpenAI an die Börse gehen, also es folgen dann noch zwei Mega-Börsengänge?
Richtig, das ist natürlich besonders spannend, dass wir hier, man kann schon fast sagen, Trilogie, wenn es mit den beiden da bleibt, an großen KI-Werten. Und das wird in vielerlei Hinsicht spannend. Erstens haben wir natürlich wieder mega Bewertungen bevorstehen sehen. Ich meine, die haben ja natürlich schon auch erste Schritte eingeleitet. Man sieht aus anderen Finanzierungsrunden, dass sie sich ja auch schon in etwa Richtung der 1 Billion entwickelt. Es gibt auch schon erste konkrete Maßnahmen. Anthropic zum Beispiel im 1. Juni da schon die ersten Schritte eingeleitet, dass es jetzt zum IPO kommen wird. Bei OpenAI wartet man dann noch auf die ersten offiziellen Schritte, aber beide mit knapp 900 und 800 Milliarden Bewertung. Das wird auf jeden Fall dahingehend spannend. Dann natürlich auch in der Kombination, wenn man sieht, dass eben so schwere Giganten eben in den Markt kommen und man sich die Indizes betrachtet, die ja natürlich auch ein gewisses Ranking einsammeln. Ja? Das heißt, die müssten zwangsläufig dann ja auch in gewissen Indizes landen, was ja wiederum den Cashflow auch da erhöht. Das heißt, ein zwanghaftes Investieren in die Werte, der Fokus, der darauf nochmal gerichtet wird. Das heißt, das Ganze wird nicht nur ein One-Hit-Wonder nach dem IPO, das wären Werte, die uns generell dann länger nochmal begleiten werden und auch maßgeblich so ein bisschen den Index beeinflussen werden. Ja? Das dahingehend könnte ein sehr spannendes Jahr werden und vor allem, ob wir das noch dieses Jahr sehen könnten, vielleicht bei Anthropic zum Beispiel, den Börsengang, wird sich zeigen.
Wie sieht es denn in Deutschland aus? Sind da auch einige Börsengänge in der Pipeline oder hinken wir da hinterher?
Natürlich können wir in der Liga so nicht mitspielen. Also vor allem, was die Quantität angeht und vor allem auch die Art der Unternehmen, die hier auch im Fokus sind, beliebt sind. Ne? Also ich meine, letztes Jahr um die, also 2025 um die knapp 7 IPOs gesehen hier. Und jetzt wird geschätzt, laut EY oder der Börse, dass wir hier auch im ähnlichen Bereich sein werden. Also bis zu 10, sagt man, ja. Also 7, 8 sind ja bis zu 10. Da haben wir auch schon ein paar gesehen, aber wenn wir zum Beispiel eine Gabler Group, die jetzt schon dieses Jahr auch ihr IPO hatte, sehen, das sind Werte, die sind vieles aus dem Rüstungsbereich, vieles aus dem defensiven Bereich, da haben wir jetzt U-Boot-Technik, da haben wir Defense-Werte gesehen und das ist auch, was wir gerade auch erkennen können, da liegt der Fokus hier irgendwie ein bisschen drin und da sieht man auch die Investoren, die da auch eher noch bereit sind oder waren, kann man sagen, größer zu investieren. Ich meine, wir kommen ja quasi aus einer das blöden Zeit, ja, jetzt zeigt sich so hier und da mal wieder so ein bisschen Frieden, ein bisschen Beruhigung auch der geopolitischen Risiken und das könnte natürlich auch vielleicht so einen kleinen Shift drehen, dass andere Unternehmen im europäischen Raum hier bereit sind, hier in Frankfurt nochmal das eine oder andere IPO zu sehen, aber aktuell viel defensives, rustikales und das ja, macht es hier ein bisschen ruhiger und das zeigt auch, wo die Investoren aktuell ihren Blickwinkel so ein bisschen verschieben.
Ja, die Musik spielt dann doch woanders, aber immerhin sind wir hier noch ein bisschen mit dabei. Dankeschön an Patrick Antonio von der ICF Bank.
Gerne.
Und danke an Sie und euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.